Ich habe mal im Kalender geguckt und festgestellt, fast auf den Tag genau am 4. Mai 2014 war ich das letzte Mal hier. Ja. Schön, dass ihr noch da seid. Und was mich auch freut, eine ganze Reihe von euch kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ich will auch mal sagen, wer ich bin. Name ist ja schon genannt worden. Ich komme aus Lüneburg. Ich war 40 Jahre lang Pastor hier im Nordwestbund, 31 Jahre in Hamburg und dann danach in Lüneburg. Bin verheiratet, habe 3 erwachsene Töchter und 7 Enkelkinder. Und helfe noch weiter in der Gemeinde mit, so gut ich es kann. Ja, ich möchte ein Bibelwort lesen zu all dem, was wir auch schon gehört haben. Und zwar aus dem Johannesevangelium, dem 15. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Dort sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und das wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und werdet meine Jünger. Amen. Wenn man so ein Gleichnis liest oder hört, das Jesus erzählt hat, dann stellt sich ja die Frage, komme ich persönlich in diesem Gleichnis eigentlich vor? Weinstock und Reben und Frucht. Weingärtner, das ist klar, das ist unser Vater im Himmel. Weinstock ist auch klar, ist Jesus Christus. Und Reben kommen dann vor, und das ist ja eine Frage, bin ich eigentlich so eine Rebe? Gilt das, was Jesus hier im Blick auf die Reben sagt? Bin ich eine Rebe am Weinstock Gottes? Ich kann diese Frage eigentlich ja mit großer Zuversicht und Gewissheit sagen. Ja, ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich habe mein Leben einmal Jesus Christus anvertraut. Er ist der Herr meines Lebens geworden. Er hat das, was zwischen Gott und mir stand, meine Schuld, hat er mir vergeben und vergibt es mir immer wieder. Als ich zu ihm kam, hat er mir den Heiligen Geist geschenkt, diese innere Gewissheit, ich gehöre zu ihm, ich bin ein Kind Gottes, gehöre mit zu Gottes Familie. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Frage ist ja, wahrscheinlich würdet ihr alle das genauso sagen wie ich? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns darüber Klarheit verschaffen. Dass wir uns fragen, ja, wo bin ich eigentlich? Bin ich eine Rebe? Bin ich nicht eine Rebe am Weinstock? Geht das alles jetzt an mir vorbei? Muss ich immer denken, der spricht jetzt oder Jesus erzählt das Gleichnis meinem Nebenmann, aber nicht mir, weil ich mich gar nicht so richtig fühle und das noch so viel schlecht an mir. Und es gibt ja manche Gründe, dass man sagt, nee, ich bin da unsicher. Wenn das der Fall ist, dann kann ich nur sagen, verschaff dir Klarheit. Christsein heißt, eine Beziehung zu Jesus Christus und damit zu Gott zu haben. Und wenn ich darin nicht gewiss bin, dann sollte ich mit jemandem, der das weiß und der auf dem Weg ist, mit dem sprechen, mit dem beten und mir darüber Klarheit verschaffen. Zu dem Gleichnis, die Rebe am Weinstock, sie soll Frucht tragen, dazu ist sie da. Der Saft des Weinstocks geht in die Rebe und wird durch die Rebe dann zur Weintraube, zur Frucht. Das bedeutet, Jesus selbst geht nicht mehr sichtbar über diese Erde, aber er hat seine Jünger, er hat dich und mich, Menschen, durch die er die Liebe Gottes sichtbar machen will, die er zu seinen Boten macht und eigentlich so zu seinem verlängerten Arm in dieser Welt. Der Saft, der vom Weinstock in die Rebe kommt und in der Frucht und der dann zur Frucht wird, das ist eigentlich im Bild der Heilige Geist. Das ist Jesus Christus in uns. Nur durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes in uns, kann er durch uns etwas in dieser Welt bewirken. So wie bei einer Glühlampe eigentlich in der Lampe alles da ist, aber sie leuchtet erst, wenn die Kraft des Stromes durchfließt, dann leuchtet sie. Was wir bewirken können für Gott und für das Reich Gottes in dieser Welt, kann nur durch diese Kraft Gottes, durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, geschehen. Darum sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich, wir können viel tun, aber es ist eine Frage, ob es wirklich zum Bau des Reiches Gottes beiträgt. Und Jesus sagt damit schon, worauf es wirklich in unserem Leben ankommt. Die Beziehung zu Jesus muss intakt sein. Es kommt nicht darauf an, dass wir etwas für Gott tun. Und es ist auch nicht entscheidend, wie viel wir für Gott tun. Wie viel Mühe wir uns geben, so zu leben, wie Gott es von uns erwartet. An erster Stelle steht eigentlich, lebe ich in der Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich in dieser Beziehung lebe, trägt mein Leben Frucht. Das ist die Zusage, die Jesus deutlich sagt. Eine jede Rebe, die an mir ist und in mir bleibt, wird Frucht tragen. Das ist wahr. Wenn das geklärt ist, dass ich mit Jesus lebe, wird mein Leben Frucht tragen. Es ist ja die Frage, was ist nun eigentlich mit Frucht gemeint? Frucht ist eigentlich alles, was Jesus Christus in uns und dann durch uns in dieser Welt tun kann. Oder wenn man es auf einen einfachen Nenner bringt, die Liebe Gottes zu uns Menschen soll an uns sichtbar werden. Die Liebe Gottes, die sich dann ja auch in Jesus Christus gezeigt hat, in seinem Angebot, das er uns macht, dass er ein Herz voller Liebe hat und uns allen die Hand reicht. Diese Liebe Gottes soll an uns und durch uns in dieser Welt sichtbar werden. Und wo das geschieht, ist Frucht gewachsen. Wir dürfen die Frucht unseres Lebens nicht verwechseln mit guten Taten oder mit guten Werken. Gute Taten entstehen manchmal aus dem Bedürfnis, bei Gott Punkte zu sammeln. ich muss heute noch beten, ich muss heute noch in der Bibel lesen, ich muss unbedingt noch jemanden von Jesus erzählen. Das alles ist ja ganz toll. Und das kann Auswirkung davon sein, dass Gott und Jesus in mir lebt. Aber wenn es zu dieser Pflicht wird, wenn es zu einem Muss wird, ich muss das tun, damit Gott mit mir zufrieden ist und ich abends nicht dieses ungute Gefühl habe, er ist nicht mit mir zufrieden. Ich habe das nicht gebracht, was ich eigentlich bringen sollte. Ich habe das nicht geleistet. Diese guten Taten, diese Werke, die sind nicht Frucht unseres Lebens. Das aufrichtige Bemühen an Gott, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, das ist ja verbunden oft mit viel Kampf und dann leider ja auch mit viel Krampf. Dass wir uns bemühen und dass man denkt, ich muss das noch und muss das noch und ich darf das andere nicht. Und ich gebe damit ein Bild eines Christen, das andere eher abschreckt und dass sie sagen, ja, über Gott können wir sprechen, aber so wie der ist, so möchte ich nicht werden. Das, was wir als gute Werke denken, tun zu müssen, ist nicht die Frucht unseres Lebens. Ich lese im Augenblick in der Autobiografie von Peter Strauch, und da schreibt Ulrich Eggers im Vorwort, jeder wird seine ganz eigene Sicht auf Peter Strauch haben. Für mich war er der Jugendpastor und Liederdichter und wurde zum Mentor und Freund. Andere haben ihn als Prediger, als Autor, als Evangelisten, als Präses der Freien Evangelischen Gemeinde oder auch als Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz erlebt. Aber alle, die Peter persönlich begegnen, werden den einen Wesenszug herausstellen, der alles überstrahlt. Seine Herzlichkeit und Wärme. Peter Strauch ist einer, bei dem man sich zu Hause fühlt. Ulrich Ecker schreibt dann noch weiter von vertrauensvoller Väterlichkeit, die er bei Peter Strauch erlebt hat. Und über das tiefste Anliegen von Peter Strauch, Jesus zu folgen und Jesus nah zu leben. Jesus nah leben, ein Wort, das ja so nicht im normalen Alltag vorkommt. Ich habe ja Peter Strauch auch persönlich kennengelernt und ich muss sagen, das liegt nun allerdings 50 Jahre fast zurück, aber so habe ich ihn auch in Erinnerung als einen sehr herzlichen, lieben und ja sympathischen Menschen, der immer fröhlich war, ja, der etwas ausstrahlte, auch damals schon. Und hier wird eigentlich sichtbar, was ist eigentlich Frucht des Lebens, was zählt. Und da würde man bei Peter Strauch ja wirklich einiges aufzählen können, Präses einer evangelischen Freikirche zu sein, jahrelang Leiter der Evangelischen Allianz in Deutschland. Er hat viele Lieder geschrieben, die auch zum Teil Liedgut der Gemeinden geworden sind. Ich glaube, weit über 50 Lieder hat er geschrieben und Melodie dazu gemacht. Aber das, was hier Ulrich Eckers so herausstellt, ist eigentlich das, was ihn ausmacht. Herzlichkeit und Wärme und dieses spürbare Anliegen, ein Leben mit Jesus zu führen. Es zählt nicht, was wir tun, sondern es zählt, wer wir sind. Es zählt nicht, was wir tun, erreicht haben, wie begabt wir sind, womit wir uns einen Namen machen konnten. Es zählt nicht, was wir tun, sondern es zählt, wer wir sind. Sind wir Menschen, in denen Jesus lebt? Wird unser Leben durch Jesus geprägt? Und das ist ja das Schöne. Das ist nicht abhängig vom Alter, das ist nicht abhängig, ob Mann oder Frau, das ist nicht abhängig von irgendeinem Beruf. Man muss nicht Pastor sein, um ein Leben zu führen, das von Jesus geprägt wird. Und wenn wir mal nachdenken, dann fallen uns oft Leute ein, die wir als sehr angenehm empfunden haben, oft ganz einfache Menschen, manchmal auch ganz alte Menschen schon, die etwas ausgestrahlt haben. Etwas von der Liebe, Herzlichkeit und Warmherzigkeit Gottes. So ist Gott. Es kommt darauf an, wer wir sind. Wenn Jesus in uns lebt, trägt unser Leben Frucht. Wir selbst können diese Frucht in der Regel nicht so sehen, oft andere Menschen besser als wir. Auf jeden Fall sieht der Weingärtner, sieht unser Vater im Himmel die Frucht. Sieht er bei mir Frucht? Wächst da was, was sich zur Frucht entwickelt? Jesus weist darauf hin, dass diese Frage sehr wichtig ist. Denn wenn eine Rebe keine Frucht trägt, wird sie weggenommen und am Ende als vertrocknete Rebe verbrannt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass eine Rebe, die am Weinstock ist, die also die Beziehung zum Weinstock hat, wie kommt es dazu, dass ein Mensch, der sein Leben einmal Jesus Christus anvertraut hat, der einmal eine Beziehung zu Jesus hatte, der einmal den Heiligen Geist empfangen hat, der also die Kraft Gottes in seinem Leben erfahren hat, aber dann vertrocknet und am Ende weggenommen werden muss? Die Antwort ist eigentlich ganz klar. Das, was uns von Gott trennt, ist unsere Sünde. Wenn wir vor Gott schuldig werden, auch als Kinder Gottes, dann wird natürlich Gott uns mahnen durch den Heiligen Geist und uns zur Umkehr bewegen. Aber wir sind keine Marionetten, sondern wir sind Menschen, die selbst entscheiden können, was sie wollen. Und wenn wir auf dieses Mahnen Gottes nicht eingehen, wird es immer leiser, bis wir es vielleicht am Ende gar nicht mehr hören. Sünde, die wir nicht lassen und als Schuld vor Gott bekennen wollen, unterbindet die Beziehung zu Jesus. Um nur einige Sachen zu nennen: Geiz. Es gibt ja das Wort, bei Geld hört die Freundschaft auf. Wenn Geld mir so viel bedeutet, dass man mit mir über Geld nicht sprechen darf, auch nicht in der Gemeinde, da müssen wir uns fragen, ob nicht wir das Geld haben oder ob das Geld uns hat. Und das ist Sünde. Geiz ist nicht geil, sondern Geiz ist Sünde. Unmoral. Dass ich denke, auf diesem Gebiet, da kann ich eigentlich machen, was ich für richtig halte, und niemand heutzutage sieht mich daraufhin schief an. Dass es einen Bereich gibt, wo ich sage, da gilt für mich das, was in der Bibel steht, eigentlich nicht so sehr. Oder auch Bitterkeit gegen Gott. Ich fühle mich benachteiligt von Gott. Warum passiert mir das? Warum hat er mir meinen höchsten Wunsch nicht erfüllt? Und dann kann in uns so etwas aufsteigen, wo wir damit nicht einverstanden sind und Gott Vorwürfe machen und vergessen dabei, wer wir eigentlich sind und wer Gott ist. Bitterkeit gegen Gott ist eine Sünde, die uns von Gott trennt. Wir dürfen unsere Enttäuschung Gott sagen. Wir können ihm sagen, unter Tränen sagen: Gott, ich verstehe dich nicht und ich bin traurig und ich bin enttäuscht. Wir dürfen alles ihm sagen. Aber ich glaube, wir haben nicht das Recht, uns zum Richter über sein Handeln zu machen. Wir sind Menschen und er ist Gott. Vielleicht, um eine weitere Sünde zu nennen, die fehlende Bereitschaft, einem anderen Menschen zu vergeben. Und da sagt Jesus ja schon nach dem Vaterunser: Wenn ihr nicht bereit seid, anderen zu vergeben, wird euch auch nicht vergeben. Ja, wenn mir meine Schuld nicht vergeben wird, was dann? Dann ist ja die Beziehung nicht mehr da. Und viele Menschen haben Schweres erlebt und haben viel Unrecht erfahren und erleiden müssen. Verletzungen. Aber Jesus sagt: Vergebt doch. Und wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann wird Gott uns auch nicht vergeben. Und dann wird die Beziehung zum Weinstock unterbrochen. Ich denke, diese und eigentlich jede Sünde trennt uns von Gott. Und darum müssen wir immer wieder wach sein. Wie steht es eigentlich mit meiner Beziehung zu Jesus Christus? Wir können, wenn diese Beziehung unterbrochen ist, den Schein eines guten christlichen Lebens eine ganze Zeit aufrechterhalten. Wir können weitermachen, auch mit unserem Dienst in der Gemeinde, wenn eigentlich es längst die Beziehung zu Jesus unterbrochen ist. Auf Dauer natürlich nicht und vor allen Dingen nicht vor Gott. Wir lesen in unserem Hauskreis im Augenblick die Offenbarung, sind noch ziemlich am Anfang bei den Sendschreiben. Und da hatten wir bei unserem letzten Treffen das Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes. Und dort sagt Jesus dieser Gemeinde: Du hast den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber du bist tot. Du hast den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein und bist tot. Nun besteht eine Gemeinde ja immer aus einzelnen Personen. Das, was einer Gemeinde gesagt wird, wird ja dem Einzelnen, wird ja mir in der Gemeinde gesagt. Du hast den Ruf, den Anschein, dass die Beziehung noch in Ordnung ist, aber sie ist längst unterbrochen. Aber es heißt dann ja in diesem Sendschreiben: Wach auf, tu Buße, kehre um und stärke das, was sterben will. Es ist also hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Solange wir Gottes Stimme noch hören, der uns mahnt und sagt: Bedenke, wo du stehst, dann ist ja noch die Möglichkeit der Umkehr gegeben. Der Weingärtner will uns reinigen und beschneiden. Er will nicht abschneiden. Wenn er es tut, dann geht es nicht anders, weil die Rebe schon vertrocknet ist, weil kein Saft mehr da ist, weil absehbar ist, dass diese Rebe keine Frucht mehr bringen kann. Aber das Anliegen des Weingärtners ist, dass er beschneidet und nicht abschneiden. Er mahnt uns durch den Heiligen Geist und macht uns Sünde bewusst, bewegt uns zur Umkehr. Er öffnet uns die Augen für die Wahrheiten der Bibel, damit wir unser Leben darauf einstellen, dass wir verstehen, was dort steht in der Bibel, dass es Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir unser Leben dazu ausrichten, dann ist das dieses liebevoll Beschneiden unseres Gottes, des Weingärtners. Vielleicht lässt Gott auch manche Herausforderungen und Aufgaben und Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir lernen, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Vielleicht lässt er auch zu, dass wir von Menschen, die wir sehr geschätzt haben, die sozusagen Leitbilder für uns waren, dass wir von ihnen enttäuscht werden. Damit wir lernen, wirklich auf Jesus zu sehen und nicht auf Menschen. Was da in uns geschieht, diese Enttäuschung, die dann manchmal auch übertragen wird als Enttäuschung vor Gott. Ist das alles so klar, wenn der Mensch, den ich immer gesehen habe, so versagt? Gott lässt es zu und dieser Prozess, dass ich mein Vertrauen auf Jesus sehe und dass ich auf Jesus sehe, ist ein Handeln Gottes an uns. Da arbeitet der Weingärtner an uns. Ich glaube auch, körperliche Beschwerden und auch Krankheit kann der Weingärtner benutzen, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Etwas, was mir hilft, das Ziel meines Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt viele Möglichkeiten, auf denen jetzt Gott, der Weingärtner, an uns arbeitet. Und manchmal tut es weh. Und wenn ich jetzt einige Sachen eben so aufgezählt habe, könnte es sein, dass der ein und andere hier sitzt und sagt, irgendwie bin ich da mittendrin, Gott ist gerade dabei zu schneiden und das tut weh. Wenn das so ist, kann ich dich nur beglückwünschen. Er hat Frucht gesehen in deinem Leben. Denn Jesus sagt, wenn er Frucht sieht, beschneidet er, dass es noch mehr Frucht entstehen kann. Also auch das, was wir manchmal nicht verstehen, was wir am liebsten ausblenden möchten in unserem Leben, ist Gottes gnädiges Handeln an uns, dass unser Leben Frucht trägt. Dieses Gleichnis hat ja eine sehr ernste und mahnende Seite und auch eine ermutigende Seite. Wir können uns den Himmel nicht durch gute Werke verdienen, er wird uns geschenkt. Das ist eine gute Nachricht. Gute Werke machen uns nicht selig. Mir ist das vorhin noch mal so aufgegangen, als Barbara die Seligpreisung gelesen hat. Es werden ja Menschen hier nicht, also selig gepriesen, sagen wir, aber eigentlich heißt das, freuen darfst du dich, wenn du ein geistlich armer Mensch bist. Was ist das für eine Leistung, geistlich arm zu sein? Und all das, was die Leute, die hier selig gepriesen werden, sind eigentlich nicht Sachen, die sie getan haben, die sie geschafft haben. Hier werden nicht Leute gepriesen, die oder ihnen zugesagt, sie dürfen sich freuen, weil sie etwas Großes getan haben, sondern eigentlich mehr ja Hunger nach Gerechtigkeit, Sehnsucht hatten nach Gott. Es geht nicht um die Leistung. Und das ist eben das Schöne auch in unserem Gleichnis. Der Himmel wird uns geschenkt. Wir müssen ihn uns nicht erarbeiten. Das Ernste in diesem Gleichnis ist, wir können dieses Geschenk verlieren, wenn wir es nicht achten. Und die vertrocknete Rebe, die von Gott abgeschnitten und verbrannt wird, ist eben auch eine Realität, die wir nicht gerne hören. Es ist nicht schön, über die ewige Verdammnis zu predigen. Und das passt schon gar nicht in unsere Zeit hinein. Und manche klammern das ja auch aus. Aber dieses Gleichnis hat Jesus erzählt. Jesus selbst erzählt dieses Gleichnis und sagt, wer keine Frucht trägt, diese Rebe wird abgenommen und die vertrocknet und am Ende wird verbrannt. Das ist Gericht Gottes. Das Schöne in diesem Gleichnis: ich muss mich auch nicht um die Frucht meines Lebens bemühen. Sie wächst von allein. Sie wächst von allein, wenn meine Beziehung zu Jesus in Ordnung ist, wenn er in mir lebt. Dann wächst die Frucht. Ich muss mich nicht bemühen, dass jetzt Frucht wächst. Und jetzt zu Hause vielleicht ein Ehepartner fragen: siehst du bei mir schon ein bisschen Herzlichkeit und Freundlichkeit und so? Ja, die Frucht wird eigentlich in der eigenen Familie am ehesten deutlich, nicht erst in der Gemeinde. Aber wir müssen uns darum nicht bemühen, dass uns jemand sagt: du bist ganz toll und so, da vielleicht wächst Frucht. Nee, wir müssen uns bemühen, dass Jesus in uns lebt, dass die Beziehung bestehen bleibt. Dann wird unser Leben Frucht tragen. Ob wir es sehen oder nicht, das ist die Zusage Gottes. Jesus sagt: bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das erste ist eine Anweisung an uns, in Jesus zu bleiben. Das zweite, des Satzes, ist eigentlich eine Verheißung. Wenn ihr in mir bleibt, bleibe ich in euch. Es geht also dieser Beziehung zu Jesus um eine wechselseitige Beziehung. Ihr könnt das vielleicht vergleichen mit zwei Menschen, die ineinander verliebt sind. Sie denken aneinander, nicht aus Pflicht, sondern die Gedanken gehen immer wieder von alleine dahin. Sie suchen die Begegnung und freuen sich, wann sie ihn wieder sehen dürfen, diesen anderen Menschen. Sie nehmen Anteil aneinander, sie teilen sich mit, sie hören zu, sie sind interessiert, wie es dem anderen geht, sie lachen mit ihm und sie teilen mit ihm auch das Leid. Diese innige Gemeinschaft mit Jesus, ist das so möglich? Kenne ich das? Was kann ich für diese Gemeinschaft mit Jesus, was kann ich tun? Denn wenn wir aufgerufen worden werden, in der Beziehung zu Jesus zu leben, dann muss es ja auch einen Weg geben, was wir tun können. Patricia St. John erzählt eine Geschichte von einer Frau, die den durchreisenden Pastor, sie war angestellt in einem kleinen Hotel, sie bittet den durchreisenden Pastor, der eine Andacht dort gehalten hat, und sie hat dazugehört, sie bittet ihn und sagt: ich möchte das auch alles, aber ich kann nicht beten und ich weiß nichts. Kannst du mir ein einfaches Gebet sagen? Aber das darf nicht lang sein. Ich bin eine einfache Frau. Das kann ich dann nicht behalten. Und der Pastor sagt: ja, wende dich an Gott und dann bete: zeig mir, wer ich bin. Für jeden Finger ein Wort. Und dann geht er, und als er nach einigen Wochen auf dem Rückweg wieder in diesem Hotel kurz Rast macht, kommt diese Frau zu ihm und ist völlig am Boden zerstört. Sie weint. Sie weiß nicht mehr ein noch aus. Es geht mir so schlecht. Ich habe alles falsch gemacht. Ich bin so schlecht. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich kann damit nicht leben. Und da sagt der Pastor: ja gut, dann sage ich dir jetzt auch ein Gebet. Dann hör mit dem ersten Gebet auf. Wieder ein kurzes Gebet. Gott oder Jesus, zeig mir, wer du bist. Und dann reist er weiter. Er sieht diese Frau erst Jahrzehnte später als fröhliche Christin mit Familie, die entscheidend mitgewirkt hat, eine Gemeinde zu bauen und die Ausstrahlungskraft hatte. Und sie sagt: ja, dieses zweite Gebet, zeig mir, wer du bist, das hat mir die Augen geöffnet. Und das hat ihr Leben verändert. Vielleicht sollten wir auch mal wieder mit diesem einfachen Gebet beginnen. Vielleicht schon mit dem zweiten Gebet, zeig mir, wer du bist. Wenn wir begreifen, wer Jesus Christus ist, wer Gott ist, wie Gott ist, und das nicht nur mit dem Kopf, da würden wir wahrscheinlich sofort sagen können, ja klar, so ist Gott. Sondern wenn wir es mit dem Herzen begreifen, dann werden wir weich. Dann merken wir, wenn Gott zu mir redet, dass es, wenn Menschen mich korrigieren und sagen, hör mal, was ist das denn, das war nicht in Ordnung und so, das ist oft schmerzhaft. Auch hilfreich, auch das ist ja beschneiden. Wenn Gott durch seinen Geist in uns redet, dann ist das in solch einer liebevollen, freundlichen Art, dass man schmilzt. Dem kann man gar nicht widerstehen. Und so ist Gott. Zeig mir, wer du bist. Ich denke, es gibt noch manches andere. Auch wenn ich sage, das, was wir uns oft als Leistung ansehen, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben, dass wir beten, dass wir mitnehmen in unseren Alltag, dass wir in der Bibel auf Entdeckungsreise gehen, denn die berichtet ja, wie Gott ist. Und dass wir damit lesen und kann man sagen, ja, die Geschichten kenne ich eigentlich alle schon, die da stehen. Ich war 40 Jahre Pastor und ich muss sagen, wenn ich in der Bibel lese, gehe ich auf Entdeckungsreise. Dass ich etwas noch mehr begreife und verstehe von Gott. Ich kann also einiges tun. Oder dass ich einfach Menschen suche, die auch Jesus lieben und berichten, wie sie Gott erfahren haben. Das berührt mich, das bewegt etwas in mir. Der Gott, der sich diesen Menschen offenbart hat, ist ja derselbe Gott, der zu mir redet. Und mein Bild von ihm, seine Herzenswärme und Liebe wird immer deutlicher. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, seinen Jüngern, letztlich mit dem Zielgedanken, dass ihr Leben Frucht trägt. Und das Letzte ist ja, wenn euer Leben Frucht trägt, wird Gott durch euch geehrt. Wenn mein und dein Leben Frucht trägt, zeigen wir damit auf den lebendigen Gott. Wenn unser Leben Frucht trägt, wird Gott geehrt. Das ist das Größte, was wir in unserem Leben erreichen können. Amen.